Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, den Sie aus dem Fernsehen kennen, weil er aus Israel viele Jahre als Fernsehkorrespondent berichtet hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Richard C. Schneider.
Guten Morgen, herzlichen Dank.
Sie kennen dieses Land, Sie kennen Tel Aviv, die Stadt, in der Sie nun leben, sehr gut. Wie ist es Ihnen in den letzten Wochen ergangen, als die Israelis den 70. Jahrestag ihrer Staatsgründung gefeiert haben?
Ja, der wurde ja in Israel am 19. April gefeiert, weil er wird ja nach dem jüdischen Kalender gefeiert und dieser Tag fiel auf den 19. April dieses Jahr. Das christliche Datum ist der 14. Mai, also am 14. Mai 48 war die Ausrufung des Staates Israel, aber man feiert nach dem jüdischen Kalender. Es waren große Festivitäten, aber es gab sehr viel Unruhe auch im Vorfeld, weil man Angst hatte, dass der Iran oder die Hisbollah möglicherweise einen Vergeltungsangriff starten könnten, was ja angekündigt worden war vom Iran, nachdem die Israelis vor wenigen Wochen eine Militärbasis des Iran in Syrien angegriffen und zerstört haben. Also es war Freude einerseits in Israel, aber auch sehr viel Sorge.
Für wie real halten Sie die Bedrohung durch den Iran und durch die Hisbollah?
Ich halte die Bedrohung für sehr real und man geht in Israel auch davon aus, dass dieser Krieg mit der Hisbollah Querstrich Iran kommen wird. Es ist nicht mal eine Frage, ob er kommen wird, sondern nur noch wann. Es gab vor einiger Zeit eine unabhängige Kommission von Generälen, internationalen Generälen, die zu derselben Erkenntnis gelangt sind, dass dieser Krieg kommen wird und es wird wahrscheinlich der schlimmste und blutigste, den Israel je erlebt haben wird.
Welche Indizien gibt es?
Zunächst einmal die Tatsache, dass der Iran in Syrien versucht, sich nun auch immer mehr mit eigenen Militärlagern da wirklich sesshaft zu machen, zum Teil 30, 40 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Dadurch auch, dass der syrische Bürgerkrieg allmählich sich dem Ende zuneigt und die Hisbollah dadurch auch wieder frei ist. Die Vernichtungsdrohungen werden konkreter und realer. Die Israelis haben gesagt, wir werden es nicht zulassen, dass der Iran sich in Syrien breitmachen kann. Also die Zeichen stehen auf Sturm.
Auf der anderen Seite, Israel ist die Militärmacht in der Region und sie haben einen mächtigen Verbündeten, die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja und nein. Wenn dieser Krieg kommt, und dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Hisbollah geschätzte 120.000 Raketen hat und damit nach den Einschätzungen etwa die viertstärkste Raketenmacht der Welt ist.
Das ist eine seriöse Zahl?
Das ist eine ziemlich seriöse Zahl. Also die Zahlen schwanken zwischen 100 und 150.000. Also wenn man davon ausgeht, dass sie so viele Raketen haben, dann würde das bedeuten, dass trotz des hervorragenden Raketenabwehrsystems, das die Israelis haben, nach Schätzungen der israelischen Armee etwa täglich 1000 Raketen in Israel einschlagen werden, trotz allem. Das ist das eine. Das heißt, das Hinterland wird davon betroffen sein. Das zweite Problem ist, dass die Amerikaner sich ja aus Syrien zurückziehen wollen, wie Trump das angekündigt hat.
Wenn dieses Szenario Wirklichkeit werden sollte, wann?
Ich gehöre zwar zum Volk der Propheten, bin aber keiner. Okay. Das ist schwer zu sagen. Zwischen jetzt sofort und in einem Jahr oder darüber hinaus ist alles möglich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Richard C. Schneider, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Ein Mann, der aus einer jüdischen Familie kommt. Ihre Eltern waren ungarische Juden, die den Holocaust überlebt haben.
Ja, mein Vater hat Auschwitz überlebt, hat aber dort seine Eltern und 4 seiner 5 Geschwister verloren. Meine Mutter war im Ghetto Budapest und ist von dort dann in 4 Konzentrationslagern gewesen. Und nach dem Krieg haben sie sich in Ungarn kennengelernt. Ein Großteil beider Familien ist darüber hinaus auch vergast und vernichtet worden. Also in meiner Familie sind über 400 Menschen ermordet worden. Und dann sind sie 2-mal vor den Kommunisten geflohen, einmal in der Tschechoslowakei, einmal in Ungarn, weil es auch da antisemitische Pogrome gab nach 1945. Dann gingen meine Eltern nach Israel. Mein Vater wollte weiter nach Amerika, weil er sagte, hier ist auch noch Krieg, ich mag nicht mehr. Und dann kamen sie nach Bayern in ein DP-Camp, ein Displaced Person Camp. der Amerikaner versuchten, ein Visum für Amerika zu bekommen. Das bekamen sie nicht und so blieben sie dann in München hängen.
Konnten sie dann mit München, mit Bayern, mit Deutschland ihren Frieden machen?
Es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen unseren Eltern, die Holocaust-Überlebende sind, und uns, die wir hier schon geboren sind, der sogenannte zweite Generation. Unsere Eltern lebten im Grunde genommen sehr abgeschottet. Man hat hier gearbeitet, man hat hier gelebt, aber man hatte natürlich, ich sage das leider so, natürlich keine deutschen Freunde, sondern man hatte nur jüdische Freunde. Nach Hause kamen keine Nichtjuden, man wollte mit ihnen nichts zu tun haben und lebte sozusagen in so einem freiwilligen, selbstgewählten Ghetto, war aber in der eigenen Identität überhaupt nicht brüchig. Meine Eltern waren ungarische Juden und lebten halt dann irgendwie in Deutschland. Bei uns Kindern, die wir schon hier geboren sind, die wir hier in die Schule gegangen sind, an die Universitäten gegangen sind, die wir mit den Kindern der Täter zusammen in der Schule waren, mit den Kindern oder den Enkelkindern der Täter studiert haben, war die Identität eine viel komplexere, weil wir einerseits im Land der Täter lebten und auf der anderen Seite aber schon Teil dieser Kultur geworden sind und mit den Kindern der Tätern dadurch sozusagen auch dann befreundet waren.
Um nochmal auf die Eltern zu kommen, es gab ja in Familien mit diesem biografischen Hintergrund oft das Problem, dass die Eltern nicht in der Lage waren zu reden. War das in Ihrer Familie auch so?
Mein Vater hat nicht geredet. Mein Vater hat mir sehr viel über seine Familie vor dem Krieg erzählt, weil er quasi wollte, dass die Erinnerung wach bleibt an all die vergasten Geschwister und Eltern natürlich und viele andere. Ich weiß also sehr viel über die Zeit meines Vaters vor dem Krieg, über das, was er im Lager erlebt hat. Das hat er mir erzählt, aber das war eher so wie so ein Fachbericht, so ein Sachbericht. Ja. Da hat er nicht viel drüber reden wollen, er hat das alles in sich hineingefressen.
Sie haben auch nicht nachgefragt?
Ich habe nachgefragt, aber er kam nicht viel. Und irgendwann spürte man dann auch so als Kind oder als Jugendlicher, rühr da nicht dran. Meine Mutter hat immer geredet. Meine Mutter hat sehr viel erzählt, wahnsinnig viel erzählt. Und hat aber dann sehr spät, je älter sie geworden ist, angefangen, mir Dinge zu erzählen, die ich vorher nie gehört hatte. Zum Teil wirklich so haarsträubende und grauenvolle Dinge, dass sie wahrscheinlich selber eine lange Zeit gebraucht hat, bis sie das loswerden konnte.
Ihre Mutter lebt heute noch?
Meine Mutter ist 93, wie man im Jiddischen sagt, bis 120, weil 120 ist ein erfülltes Leben. Also meine Mutter lebt noch, lebt in München und ich hoffe, ich habe sie noch lange.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Richard C. Schneider. Das C steht für?
Chaim.
Bedeutet, Sie kommen aus einer jüdischen Familie. Sie haben vorhin erzählt, die Eltern, die Odyssee der Eltern über die Vernichtungslager, über Israel, schlussendlich nach Bayern. Haben Sie sowas wie Antisemitismus mitbekommen?
Aber ja, ich habe den immer mitbekommen und sehr früh schon als Siebenjähriger in der Straßenbahn in München auch blutig mitbekommen. Ich hatte einen goldenen Davidstern um dem Hals hängen und ich war, wie gesagt, 7 Jahre alt auf dem Weg in die Schule. Und da waren zwei etwas angetrunkene Herren, die dann brüllten, der Judenbengel muss naus, der Judenbengel muss naus. Und dann haben sie angefangen, auf mich einzuschlagen und mich blutig zu schlagen. Aber was für mich noch viel schlimmer war, und das habe ich als Kind sehr genau wahrgenommen, die Straßenbahn war voll, es war ja früh morgens, wo also alle zur Arbeit gingen, kein Mensch griff ein.
Niemand?
Niemand.
Wenn Sie Zeitsprung sich Deutschland 2018 angucken, gibt es da Parallelen?
Ja, natürlich. Wobei ich denke, dass die Zeit heute sehr viel schlimmer ist als die Zeit der späten 50er, frühen 60er Jahre. Weil die meisten haben sich nicht getraut, etwas zu sagen. Man hat lieber geschwiegen, man wollte über die Vergangenheit nicht reden. Alle gaben sich als gute Demokraten. Trotzdem kamen immer wieder dann solche Bemerkungen, um nur auch ein Beispiel zu geben, später am Gymnasium. Wir machten das Dritte Reich durch. Ich war damals was 15, 16 Jahre alt und dann sagte der Lehrer, Schneider, bereiten Sie doch bis zum nächsten Mal einen Vortrag über das Konzentrationslager vor. Worauf ich fragte, warum ich? Naja, Sie sind ja Jude, Sie wissen, wie es dort gewesen ist. Also solche Sprüche kamen immer wieder und andere, auch so nach dem Motto, warum arbeiten Sie eigentlich so schwer, habe ich dann schon später gehört im Berufsleben. Sie sind doch Jude, Sie sind doch reich. Also lauter solche Dinge. Also das kam und kommt immer wieder. Das, was jetzt mittlerweile passiert, finde ich ziemlich unerträglich, aber das ist nicht nur ein Phänomen in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und ich glaube auch, dass Juden auf lange Sicht in Europa keine Zukunft haben.
Das ist natürlich eine harte Prognose, keine Zukunft.
Ja, ich fürchte aber eine ziemlich realistische.
Lassen Sie uns das nachher auch im Zusammenhang mit anderen europäischen Ländern noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Eins noch zu Deutschland. Ist Antisemitismus inzwischen ein doppeltes Problem, weil zu den Rechtsradikalen und den Neonazis, die Antisemitismus propagieren, eben auch Muslime kommen, junge Muslime, die entsprechend sozialisiert sind?
Also zunächst einmal darf man eine Gruppe nicht vergessen, und das ist die extreme Linke, die zum Teil auch mit der BDS-Bewegung, dieser Boykottbewegung gegen Israel, ja auch dafür ist, dass es den Staat Israel nicht mehr geben soll, was ja so natürlich auch ganz klar antisemitisch ist. Und nicht
Wobei die politisch keine Rolle spielen.
Das stimmt so nicht. Sie spielen in Europa eine immer größere Rolle. Sie erleben das derzeit in den großen Auseinandersetzungen um die Labour Party. Sie finden sie an den Universitäten und sie finden sie dann teilweise in Allianzen wiederum mit muslimischen Gruppierungen. Also sie werden nicht so wahrgenommen, aber sie sind nicht so unbedeutend, wie man meint. Was die Muslime betrifft, erstens will ich sie nicht pauschal in einen Topf werfen, das geht überhaupt nicht. Aber das ist klar, wenn man aus Syrien kommt oder aus dem Irak und dort aufwächst mit der Feindschaft gegenüber Israel und gegenüber den Juden, dass man das nicht so ohne weiteres an der Grenze zu Deutschland abschüttelt, das ist klar. Das andere ist natürlich, dass man das auch lange Zeit von der deutschen Politik her und der deutschen Gesellschaft schön geredet hat und sich dann plötzlich so wundert, als jetzt dann Demonstrationen waren in Berlin, dass die plötzlich israelische Flaggen anzünden, wo ich nur sagen kann, hey, good morning, aufwachen.
Wenn wir über Antisemitismus in Europa sprechen, welches Land bereitet Ihnen aktuell da am meisten Sorge?
Zuallererst das Land, in dem ich geboren und groß geworden bin, und das ist Deutschland.
Und dann?
Eigentlich schon gleich alle anderen hinterher, denn es sind nur graduelle Unterschiede. Wir erleben einen Antisemitismus beispielsweise in dem Herkunftsland meiner Eltern in Ungarn. Dieser Sprache bin ich mächtig, ich spreche Ungarisch, das heißt, ich verstehe sehr genau, was Herr Orban sagt, schreibt und tut. Ich kriege das sehr genau mit.
Ist Orban Antisemit?
Aber selbstverständlich. Und interessant ist, dass er am meisten jetzt auch hetzt gegen den Philanthropen George Soros, der mit seinen Organisationen und NGOs in Osteuropa tätig ist und einen extrem antisemitischen Wahlkampf gegen Soros gemacht hat, weil er linksliberal ist. Ob er als Person dann eine nette oder nicht nette Person ist, ist dann irrelevant. Interessant ist, dass Orban selbst mal Soros-Stipendiat war. Also auch das sehr wohl genossen hat, in Großbritannien studieren zu können mit dem Stipendium von Soros, aber jetzt gegen ihn hetzt und zwar wirklich mit ganz klassischen alten antisemitischen Pattern. Nun kenne ich Ungarn sehr lange und sehr gut, habe da auch als Journalist viele Reportagen genau über dieses Thema gemacht. Der Antisemitismus war in Ungarn nie weg. Ungarn gehörte immer zu einem der antisemitischsten Länder. Und er spielt natürlich auf einer sehr bekannten Klaviatur, die in Ungarn genauso wie der Hass gegenüber Sinti und Roma, gegenüber Zigeuner einfach immer da war.
Ist Antisemitismus in Polen auch so ein Thema wieder geworden?
Er war auch nie weg. Es gab, man darf nicht vergessen, zuletzt auch noch vor zwei Jahrzehnten, einen sehr bekannten Kardinal, Kardinal Glemp, der also auch mit sehr vielen antisemitischen Äußerungen bekannt war, wo damals noch der polnische Papst, Karol Wojtyla, auch versuchte, dagegen anzugehen. Ich habe bei Reportagen in Polen es immer wieder erlebt, dass ich in kleinste Dörfer hineingekommen bin, in denen nachweislich 200, 300 Jahre kein einziger Jude jemals gewesen ist. Und da stehen dann irgendwie an Häuserwänden antisemitische Graffiti mit Davidsternen an einem Galgen und so. Und das hat sehr viel natürlich auch mit der Tradition der Kirche zu tun.
Welche Erklärung haben Sie für sich gefunden, warum in unseren aufgeklärten Zeiten des Jahres 2018 solche dumpfen und düsteren Vorurteile wieder realisieren?
Erstens einmal sind wir so aufgeklärt nicht, wie wir tun. Das ist das eine. Ich glaube, dass wir in vielen Teilen der Gesellschaft überhaupt nicht aufgeklärt sind. Wir tun nur so. Zum anderen ist der Antisemitismus Teil der europäischen Kultur DNA.
Und die Erinnerung an den Holocaust verblasst?
Ja, aber das ist nicht der Grund, weil es gab auch am 9. Mai 1945 gab es auch noch Antisemitismus. Also der hat nie aufgehört. Es gab keine Stunde Null. Man hat halt nur geschwiegen.
Deshalb Teil der DNA.
Das ist Teil der DNA immer gewesen, 2000 Jahre lang. Und jetzt braucht man in schwierigen Zeiten halt wieder einen Sündenbock. Und im Moment sind das die Muslime, weil sie die größere Bedrohung sind. Aber gleich dahinter stehen sozusagen die Juden schon in der zweiten Reihe, wobei der Hass auf Juden natürlich sehr viel tradierter und älter ist.
Wenn das die Diagnose ist, was wäre die politische Therapie?
Gott sei Dank bin ich kein Politiker, sondern nur Journalist. Ich muss ja nur den Finger auf die Probleme legen und keine Antworten haben.
Alltag im Ausnahmezustand. Das ist der Titel des aktuellen Buchs von Richard C. Schneider. Klingt ein bisschen schizophren, weil entweder das eine oder das andere. Wie erleben Sie es in Israel in der Realität?
Ja, es ist schizophren. Das ist, glaube ich, wirklich die beste Beschreibung. Das ist ein Alltag im Ausnahmezustand und man hat sich darin eingerichtet und man lebt ein bisschen schizophren. Aber wenn man sich entscheidet, dort zu leben, dann ist man auch ein bisschen verrückt. Und man ist natürlich schon immer im Hinterkopf, im Bewusstsein weiß man immer, wo man lebt, was passieren kann, bis hin zu Terroranschlägen. Das ist in Israel sehr stark und ausgeprägt, aber es ist auch etwas, was zunehmend in Europa bekannt wird, dieses Gefühl.
Diese emotionale Nähe, die Sie zu Israel haben, war das mal journalistisch gesehen ein Problem, weil möglicherweise mal die journalistisch notwendige Distanz nicht mehr da war?
Sehen Sie, das ist eine Frage, und damit unterstelle ich Ihnen persönlich überhaupt nichts. Sie müssen mir diese Frage stellen, aber das ist ja genau diese Frage, die im Prinzip schon antisemitisch in ihrem Kern ist. Und ich erkläre Ihnen, warum. Weil diese Frage nicht gestellt wird einem katholischen Korrespondenten im Vatikan, die nicht gestellt wird einem Chefredakteur der CDU, der dann über den Parteitag der CDU berichtet. Das wird nur Juden gestellt, diese Frage. Und das bedeutet im Klartext, kann ich als Jude, was Israel betrifft, objektiv sein? Dann ist aber die entscheidende Frage, und ich schreibe genau darüber in meinem letzten Kapitel in diesem Buch, bin ich ein deutscher Journalist, der zufälligerweise Jude ist, oder bin ich dann doch nur ein jüdischer Journalist, der zufälligerweise Deutsch schreibt? Und genau da setzt dieses Problem an bei einer solchen Frage.
Ein kleiner Einwand, wenn Sie gestatten. Also, der katholische oder tief katholische Journalist im Vatikan, da finde ich, kann man auch die Frage nach der journalistischen Nähe und journalistischen Distanz stellen.
Die Frage wird nicht gestellt.
Oder wie erst recht bei dem Chefredakteur mit dem entsprechenden Parteibuch, der ausgerechnet über diese Partei vom Parteitag berichten soll.
Also zunächst einmal werden diese Fragen nicht gestellt. Und ich stelle diese Fragen nicht, wenn ich gehe erstmal nur davon aus, ist jemand ein guter oder ein schlechter Journalist. Und wo er dann sonst steht, ist eigentlich mir ziemlich egal. Und ob er katholisch, evangelisch oder sonst was ist oder bei der CDU oder bei der SPD sich da irgendwie assoziiert, ist mir auch egal. Also die primäre Frage ist, bin ich ein guter Journalist? Das müssen andere entscheiden, nicht ich. Und ob ich Jude bin, kann ich natürlich genauso gut wieder umgekehrt positiv auslegen, weil ich kann sagen, ja, ich habe Einblicke in Teilen der israelischen Gesellschaft, die ein nicht-jüdischer Journalist nie bekommt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich habe sehr viele Reportagen über die Ultraorthodoxie und über die Nationalreligiösen gemacht, in deren Sprache ich spreche. Damit meine ich nicht nur, dass ich Hebräisch spreche, sondern deren religiöse Sprache ich verstehe, wo ich genau weiß, wo ich ansetzen muss, wo ich weiß, wie die ticken, wo ich auch begreife, was ich sehe. Das hat zum Beispiel zur Folge gehabt, ganz konkret bei unserer Arbeit als Fernsehjournalisten, wenn ich eine Geschichte gemacht habe über sagen wir mal, in der Ultraorthodoxie habe ich immer meinen israelischen Kameramann mitgenommen und nicht meinen deutschen, nicht-jüdischen Kameramann. Nicht, weil der schlechter war, ganz im Gegenteil. Es ist ein ganz ausgezeichneter Kameramann, der auch für seine Arbeit Preise bekommen hat, sondern weil ich dem beim Drehen nichts erklären musste. Und weil ich mich dann konzentrieren wollte auf die Leute. Und der israelische Kameramann hat halt dann verstanden, was er da sieht. Ich wurde mal gefragt, wie ich das denn fände, wenn der zweite Mann oder die zweite Frau im Studio muslimisch sei. Und sage ich, fände ich doch wunderbar, wo ist das Problem? Solange es ein deutscher Staatsbürger ist oder eine deutsche Staatsbürgerin und eine gute Journalistin, dann soll es doch muslimisch sein. Das ist doch hervorragend. Dann haben wir noch mehr abgedeckt.
Eins gehört, gehört.
Richard C. Schneider, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, der Mann, der seit vielen Jahren in Israel lebt, abgesehen von der Stippvisite in Rom. Der Mann, der auch viele Fernsehberichte aus Israel gemacht hat. Und Frage, Benjamin Netanyahu, wie gut kennt?
Also ich habe Netanyahu zweimal auf Staatsreisen begleitet. Ich habe ihn auch interviewt. wenn sie persönlich kennenlernen, dann bleibt immer natürlich eine gewisse Distanz. Und er interessiert sich auch nicht wirklich für europäische Journalisten.
Aha.
Er ist ja ein Mann, der in Amerika sozialisiert wurde. Den interessiert ausschließlich das, was im amerikanischen Fernsehen läuft. Und er gibt also auch überwiegend nur den angelsächsischen Fernsehsendern Interviews. Die Europäer interessieren ihn nicht. Europa hat er eh schon abgehakt als antisemitischen Kontinent und schon lange.
Ist er korrupt?
Die Polizei sagt ja.
Die Polizei sagt, er hat ein Geldgeschenk in Höhe von $100.000 angenommen.
Naja, es gibt ja ungefähr 4 Fälle, wo gegen ihn wegen Korruption Untersuchungen laufen. Und die Polizei hat ja schon hat zwar das mal ganz konkret genannt, aber man recherchiert in anderen Dingen weiter. Und die Indizien weisen darauf hin, dass er also nicht nur in diesem einen Fall korrupt war. Aber das ganze Umfeld ist auch korrupt und das ist halt das alte Problem, wenn jemand zu lange an der Macht ist, wie dann Dinge einfach dann anfangen, so sich miteinander zu verknoten und zu verketten.
Dann gibt es einen Sohn, der sich auch auffallend oft daneben benimmt.
Über den wird in Israel nur Witze gemacht und man regt sich furchtbar auf über ihn, vor allem weil er auch in einem sehr hohen Maß sich in die Politik mit einmischt. Und seinen Vater auch dazu bewogen hat, alles nur noch auf Facebook zu machen, um den unliebsamen Fragen der linken Presse irgendwie zu entgehen. Also auch das ist ein Phänomen, das ja nicht auf Israel alleine zutrifft, sondern es ist ja ein allgemeines Problem heute in der westlichen Welt, wie Politiker mit der vermeintlich so linken Presse umgehen. Und auch die Frau von Netanyahu mischt sich, wie man weiß und wie es auch zuverlässige Berichte gibt, massiv in die Politik ein. Also ich glaube, es gibt ziemlich viele, die froh wären, wenn Netanyahu weg wäre. Allerdings, auch bei den letzten Umfragen, Netanyahu würde die nächsten Wahlen wieder gewinnen.
Muss dieser Netanyahu, wenn denn Anklage erhoben wird, zurücktreten?
Per Gesetz nein. Er kann weiterhin Premierminister sein. Die Ironie des Schicksals ist, dass er als Ehud Olmert in die Situation kam, seinen Amtsvorgänger, er als Oppositionschef gesagt hat, Olmert muss sofort zurücktreten, weil man kann so nicht das Amt des Premierministers weiter innehalten, was Olmert getan hat. Jetzt will sich der Premierminister Netanyahu an diese Worte nicht erinnern und hat auch schon angekündigt, für den Fall, dass er angeklagt wird, wird er selbstverständlich weiter Premierminister bleiben. Was dann tatsächlich passiert, muss man abwarten.
Dieser Netanyahu war mit Obama kreuzunglücklich. Ist er mit Trump jetzt glücklicher?
Nein, ist er nicht. Man darf Netanyahu eines nicht unterstellen, er ist nicht blöd. Er ist ein extrem kluger Mann, ein Mann mit extremem Gefühl für Dinge und auch großen geschichtlichen Kenntnissen, was nicht unwichtig ist. Er ist insofern mit Trump glücklicher, als man sich sozusagen, man ist Brüder im Geiste. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass Trump sich jetzt eindeutig aus Syrien verabschieden will, ist aus israelischer Sicht und aus der Sicht Netanyahus eine Katastrophe. Dass Trump vor einem Jahr eine Geheimdienstinformation an die Russen weitergegeben hat, ist eine Katastrophe. Es ist nicht, dass man hundertprozentig glücklich ist mit Trump.
Die Ängste der Israelis, darüber reden wir in SWR 1 Leute mit Richard C. Schneider. Wir haben eingangs der Sendung schon gesprochen über die Ängste der Israelis vor dem Iran, vor der Hisbollah, vor den Raketen, die von dort nach Israel fliegen könnten. Was kommt noch dazu? Die Angst vor Anschlägen, spielt die im Alltag in Israel immer noch eine Rolle oder eine große Rolle?
Ich glaube, die zweite Intifada mit den vielen Selbstmordattentaten hat mehrere Dinge bewirkt. Das eine ist wirklich, es hat die gesamte Gesellschaft weiter nach rechts gerückt. Es hat auch die Linke weiter geschwächt, weil die Linke immer gesagt hat, wir haben einen Partner, mit dem wir reden können auf der anderen Seite. Daran glauben immer weniger Menschen noch in Israel, dass das so ist, was objektiv ja mittlerweile auch so ist, dass es nicht mehr funktioniert. Es hat auch dazu geführt, dass man im normalen Alltagsleben einfach sich daran gewöhnt hat. Aber das läuft schon sozusagen selbstverständlich. Man sitzt irgendwo im Café und sieht irgendwo eine Plastiktüte.
Mhm.
Und sofort 3, 4, 5 Leute sehen das. Sofort wird die Polizei gerufen. Die kommen sofort mit ihren Bombenentschärfungssquads und dann wird alles evakuiert und abgeriegelt und so. Das ist ganz normal geworden und jeder kennt das und jeder weiß das und man lebt damit. Und auch ich, der ich dort lebe, habe das so in einer großen Selbstverständlichkeit. Wie sehr merke ich, wenn ich in Deutschland bin oder sonst wo und ich sehe irgendwo eine Plastiktüte und denke mir, oh, um Gottes Willen, das ist eine Plastiktüte. Und dann entspanne ich mich wieder und sage, ach so, ich bin ja gar nicht in Israel. Wobei ich mich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so sehr entspanne, weil es könnte auch jederzeit in Europa so sein.
Gilt das komplett für Israel oder beschränkt sich das auf die beiden großen Städte Jerusalem und Tel Aviv?
Es ist überall. Es ist wirklich überall. Wobei natürlich, was ja klar ist, in kleinen Dörfern und so, wo jeder jeden kennt, natürlich da schon das ein bisschen anders sich anfühlt. Aber man ist on alert. Man ist immer so im Hinterkopf, läuft immer so ein Achtung Programm mit.
Muss man sich von dem Traum verabschieden, dass es da irgendeine Form von friedlicher Koexistenz gibt?
Also zunächst einmal muss man ja unterscheiden. Es gibt etwa 1,5 Millionen Palästinenser im Kernland Israels, die israelische Staatsbürger sind. Die werden dann entweder arabische Israelis oder israelische Araber genannt. Die haben auch die israelische Staatsbürgerschaft. Da läuft das Zusammenleben im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Es geht schon mal damit los, dass das gesamte Gesundheitswesen in Israel ohne die Araber gar nicht funktionieren würde, weil in jedem Krankenhaus ist das Gros der Krankenschwestern sind Araberinnen. Ich selber lebe in Jaffo, in dem alten arabischen Stadt direkt neben Tel Aviv, was aber Teil Tel Avivs ist als Municipality. Und da leben Christen, Juden, Araber im Großen und Ganzen auch sehr friedlich miteinander. So, es gibt Probleme, das ist klar, aber es läuft. Ganz anders ist mit den Palästinensern in besetzten Gebieten. Da weiß eigentlich niemand mehr, wie man den gordischen Knoten zerlösen soll, weil aus der israelischen Sicht, jedes Mal, wenn man den Palästinensern etwas gegeben hat, hat man Raketen bekommen. Als man sich zurückgezogen hat aus den besetzten Gebieten im Westjordanland, dass man die großen Städte zurückgegeben hat nach dem Oslo-Abkommen, bekam man Selbstmordanschläge. Als man aus dem Südlibanon rausgegangen ist, das hat jetzt nichts mit den Palästinensern zu tun, und man den Südlibanon komplett verlassen hat, was hat man gekriegt? Die Hezbollah bis an die Grenze mit Raketen auf Nordisrael. Als man Gaza 2005 verlassen hat, was hat man bekommen? Raketen auf Israel. Sie werden in Israel kaum noch Leute finden, die im Moment bereit wären, irgendwas aufzugeben. Selbst linke Politiker sagen, das geht im Moment nicht, man hat keinen Partner. Aber trotzdem gibt es noch eine Mehrheit für die Zwei-Staaten-Lösung.
Sie sind insofern aus dem tagesaktuellen Fernsehgeschäft raus, als Sie jetzt das Privileg haben, längere Formate machen zu dürfen für den BR, den Bayerischen Rundfunk, Ihren Sender und natürlich auch für die ARD. Fehlt Ihnen das aktuelle Nachrichtengeschäft?
Naja, einerseits natürlich schon, weil wenn man einmal diesen Adrenalinkick gehabt hat und ich habe den ja viele Jahre gehabt, dann fehlt das einem. Auf der anderen Seite, was ich ja auch in Israel immer versucht habe, auch in Rom, ist nebenher sehr viele lange Filme zu machen, weil ich erstens viele Jahrzehnte nur das lange Format gemacht habe und weil ich auch in der Art, wie wir Nachrichten machen müssen, die Frustration oft hatte, dass ich Dinge nicht wirklich erklären konnte. Eine Tagesschau ist 1,30, ein Tagesthemenstück ist 2,30. Naja gut, dann macht man ab und zu einen Weltspiegel. Aber letztendlich hat man immer dieses Frustrationsgefühl, ich will doch eigentlich wirklich erklären, wie es ist und das nicht so runterbrechen. Ja. Und das lange Format gibt mir natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, einfach Themen zu bearbeiten und ausführlich zu erklären und zu erzählen.
Damit sind wir beim Problem des sogenannten Konjunktivjournalismus. Also Beispiel Rom, Sie Berichterstatter, Amri in Mailand, der Berlin-Attentäter, ist erschossen worden und Sie sollten 10 Minuten später auf Sendung.
Ja, so ungefähr. Und dann muss man halt reden. Und da das dann eine lange Strecke wird, wo man dann ununterbrochen auf Sendung ist, muss man erzählen, obwohl man eigentlich noch gar nichts weiß. Und so fängt man dann tatsächlich an. Aber das ist ein bisschen die Krux des aktuellen elektronischen Mediums, dass wir dann halt sehr viel in diesem Spekulationsbereich sind, beziehungsweise genau mit Konjunktiva arbeiten müssen. Da werden wir dann immer wieder kritisiert von den Kollegen vom Print, dass wir sowas machen. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht senden, werden wir wieder dafür kritisiert, dass wir nicht aktuell irgendwas tun. Das ist natürlich ein bisschen das Problem, aber es ist auch nicht wirklich aufzulösen.
Sind die Anfeindungen aus dem Internet, aus den sozialen Medien ein Problem für den aktuellen Journalisten?
Ja, aber ich glaube, da hat man irgendwie sich mit der Zeit eine Elefantenhaut zugelegt.
Haben Sie das?
Ja.
Sie lassen nichts mehr an sich ran?
Das habe ich nicht gesagt. Aber ich lasse alles an mich heran, was seriöse Kritik ist. Das muss man auch an sich heranlassen, weil man will ja auch in seinem Beruf gut sein und muss sich dann auch anhören, wenn man was falsch gemacht hat oder wenn etwas nicht so gut gelungen ist. Und wenn da eine seriöse Kritik kommt, dann nehme ich die selbstverständlich auf, reagiere auch drauf, auch im Netz und sage, ja, Sie haben recht, habe ich falsch gemacht, habe ich übersehen oder könnte ich besser machen, vielen Dank. Aber es gibt natürlich sehr viel Kritik, die völlig unterhalb der Gürtellinie ist. Das interessiert mich nicht weiter.
Reagieren Sie auf Beschimpfungen, Beleidigungen,
Nein.
Drohungen?
Nein. Wenn man aus Nahost berichtet, ist man so vielen Angriffen von allen Seiten ausgeliefert, dass man dann irgendwann sagt, ja, ist okay.
Ihr nächstes großes Filmprojekt?
Mag ich noch nicht drüber reden, weil wir gerade erst noch im Gesprächen sind. Aber was richtig Spannendes, Aufregendes, aber mein nächstes großes Buchprojekt wird sich damit beschäftigen, dass Juden in Europa keine Zukunft haben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört.